Moin! Heute rede ich mal hier rüber.
Ich glaube, ich mache mal hier oben über dir
Licht. Ich brauche kein Licht, aber wenn du Licht brauchst, mach's dir an.
Dann sieht man dich besser, dann muss man nicht so irgendwo.
Ja, das ist ja nicht so wichtig.
Manchmal hört man besser, wenn man auch sehen kann, weißt
du? Achso, das ist mir noch nie aufgefallen. So, Vorbereitung war sehr herausfordernd, es kam irgendwie nicht so richtig was. Und dann muss man halt improvisieren. Ne? Also werde ich heute hier improvisieren. Mache ich aber eh die letzten 2 Jahre, improvisiere ich eigentlich nur noch. Ich habe dann ein Skript, weiß aber gar nicht, was ich sagen will. Doch, ich weiß ein bisschen was. Mir ist wichtig, dass wir mit Narrativen aufräumen. Christliche Narrative. Ein Narrativ ist eine Erzählung. Also wir hatten mal hier darüber gesprochen, dass es das Narrativ gibt, dass die Agape, die göttliche Liebe wäre, eine Entscheidung, uns zu lieben. Damit haben wir dann mal aufgeräumt. Es gibt Narrative über Gnade, dass sie irgendwie die Reaktion Gottes auf Schuld wäre, ist auch falsch, völlig daneben, sagt die Bibel gar nicht. Und es gibt das Narrativ, das Sünde von Gott trennt. Das steht in jedem zweiten christlichen Traktat drin. Sünde ist Trennung von Gott. Und wir begründen das damit, dass wir den Fehmarnsund kennen, der ja Fehmarn von der Küste trennt. Also haben wir ein Wort genommen und haben das entlehnt und erzählen das immer weiter. Und das Problem mit Narrativen ist, sie setzen sich im Kopf immer mehr fest und sie werden als wahr einfach hingenommen. Und wir merken gar nicht, was sie für eine Auswirkung eigentlich haben. Und deswegen muss man mit Narrativen aufräumen. Narrative können bei uns im christlichen Leben durch Predigten weitergegeben werden, aber oft sind es auch durch Lieder. Wir singen irgendetwas und halten es dann für wahr, aber es ist gar nicht schriftgemäß. Deswegen ist es echt wichtig, dass das Volk Gottes sich wieder mehr mit der Bibel beschäftigt. Einfach wirklich guck, was steht denn da. So, und das Narrativ, dass Sünde den Menschen von Gott trennt, hat natürlich eine Auswirkung auf uns. Es hat nämlich die Auswirkung, dass wir meinen, es gäbe Bereiche, wo Gott ist und es gäbe Bereiche, wo Gott nicht ist. Es hat die Auswirkung, dass wir meinen, ohne dass wir das vielleicht als Überzeugung haben, aber so im Gefühl irgendwie meinen, es gibt geistliche Dinge und es gibt Dinge, die nicht geistlich sind. Das Arbeitsleben zum Beispiel, ne? Ist ja nicht geistlich, ist ja kein Gottesdienst. Natürlich ist das Arbeitsleben geistlich, hochgeistlich. Ja, also wenn ich nicht mit einer Salbung arbeite, dann würde ich meinem Chef empfehlen, mich rauszuschmeißen. Er könnte kein Vertrauen haben. Ja. Gut, ich habe jetzt gerade am Donnerstag 1,6 Millionen Datensätze gelöscht, aus Versehen, ja, einen kleinen Fehler gemacht beim Programmieren. Aber es gibt ja Datensicherung. Ne? Und da hatte ich eine Salbung, die aus der Datensicherung zu extrahieren und wieder ins Live-System reinzuspielen. Das hat mir gut getan. Das ist in 21 Jahren noch nie passiert. Ich arbeite immer am offenen Herzen an der Kundendatenbank von dem Unternehmen, wo ich halt arbeite. Und jetzt nach 21 Jahren habe ich mal richtig was weggelöscht. Ja, es hat auch richtig Spaß gemacht, als das wieder da war. Ja, habe ich mich echt gefreut. Ja, habe ich mal so ein paar Tests noch gemacht, die so, oh, Word geht wieder auf, das ist alles wieder da. Ja, da geht's wirklich, das wäre ein großer Schaden gewesen, den ich da angerichtet hätte, wenn mir das nicht geglückt wäre. Also dieses Narrativ, Sünde trennt den Menschen von Gott, prägt auch unsere Wahrnehmung unserer Gesellschaft. Weil wir dann meinen, die Leute sind fern von Gott. Und das impliziert ja, Gott ist fern von den Menschen. Aber Gott ist nicht fern von den Menschen. Ich bin mal irgendwann bei mir durch Heiligenrode gefahren, da stand ein Mann an der Haltestelle, ich bin da nur vorbeigefahren. Und plötzlich ist mir bewusst geworden, was um den rum ist, von dem er keine Ahnung hat. Aber was Gott dort, die ganze unsichtbare Welt, ist auch um den nicht erretteten Menschen drumherum. Der Heilige Geist ist um die Menschen rum. Und er ist nie auf die Idee gekommen, wegzugehen Und wir gucken uns das mal ein bisschen in der Schrift an. Wenn du da mal so ein bisschen drüber nachdenkst, wir wissen der Sündenfall. Ich brauche die Bibelstelle jetzt eigentlich gar nicht lesen. Wir kennen das. Oder kennt das jemand nicht? Dann würde ich es kurz vorlesen. Okay. Der Mensch hat gesündigt. Adam und Eva. Und was passiert als erstes? Ist er jetzt von Gott getrennt? Nee, Gott kommt und ruft ihn. Und der Mensch hat sich versteckt. Es ist nicht, Gott hat sich jetzt vor dem Menschen versteckt, weil er Angst hat vor Schmuddel, sondern der Mensch hat sich versteckt. Und Gott hat ihn gesucht. Obwohl Gott genau wusste, was passiert ist, fragte ihn, warum versteckst du dich? Er wollte, dass der Mensch das ausdrückt. So, wenn du die nächsten Bibelstellen dir so anguckst, dann redet Gott mit dem gefallenen, sündigen Menschen, als wäre es das Normalste der Welt. Er taucht auf, wir wissen, Henoch wandelte mit dem Herrn, heißt es, und wurde entrückt. Wie kannst du mit dem Herrn wandeln als unerretteter Mensch? Ja, der hat in der Gegenwart Gottes gelebt, obwohl er sündig war und es gab noch kein Opfersystem. Von Abraham heißt es, er war ein Freund Gottes, das heißt, er war ein Gerechter. Von Noah heißt es, dass er mit dem Herrn wandelte und dass er ein Gerechter war. Von Mose heißt es, dass er mit Gott gelebt hat, so stark sogar, dass Gott an ihm vorbeigegangen ist und hat mit der Hand die Augen zugehalten, damit er die Herrlichkeit Gottes nicht sieht. So close ist Gott schon im Alten Testament. So, und wenn wir lesen 1. Mose 3, Vers 23, dann denken wir ja, oh, das ist ja das Schrecklichste, was Gott jetzt hier macht. Und Gott, der Herr, schickte ihn, also den Menschen, aus dem Garten Eden hinaus, um den Erdboden zu bebauen, wovon er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ im Osten vom Garten Eden die Cherubim und die Flamme des kreisenden Schwertes lagern, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Steht in dieser Übersetzung. Also Gott schmeißt den Menschen aus dem Garten Eden raus, mit der Begründung, damit der Baum des Lebens, der Weg zu dem Baum des Lebens bewahrt bleibt. Es ist nicht ein Wutanfall von ihm, dass er sagt, ich schmeiß dich raus, sondern er tut das, damit der Mensch jetzt nicht noch von dem Baum des Lebens ist, dadurch ewiges Leben bekommt als Unerlöster und nicht mehr erlösbar ist. Deswegen hat Gott ihn rausgeworfen. Aber wir sehen in den nächsten Bibelstellen, dass Gott weiter mit dem Menschen redet. Und bei Kain und Abel, ja, dass Gott einfach mit dem Kain redet, mit Abel vorher geredet hat, obwohl sie aus dem Garten Eden rausgeworfen wurden. Das ist übrigens der Grund, man hat so die Idee, Gott ist ja manchmal echt zornig, warum Mose die Herrlichkeit Gottes nicht sehen durfte, weil die Herrlichkeit Gottes hätte ihm ewiges Leben gegeben und er wäre unerlöst geblieben. Deswegen hat Gott verfügt im Alten Bund, jeder, der ihn sieht, muss auf der Stelle sterben, weil es darf kein Geschöpf geben, das für ewig unerlöst und unerrettet ist. Das ist der Grund. Gott ist kein Gott, der irgendwie zornig ist. Deswegen hat er auch das im Allerheiligsten einen Vorhang gegeben und nicht eine Tür. Gott hat das Allerheiligste nicht mit einer Tür versperrt und zugeschlossen, sondern er hat einen Vorhang gegeben als Zeichen, meine Gegenwart ist da, aber ihr habt ein Wahrnehmungsproblem. Ihr seht mich nicht mehr durch eure Sünde. So, und dann, genau da ist das. 1. Mose 4, das ist jetzt Kain und Abel. Der Brudermord war passiert. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu ihm, warum bist du ergrimmt und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Das heißt, hier ist der Kain mit dem Vorsatz und der Idee, ich werde meinen Bruder umbringen. Also das ist schon ziemlich sündig, oder? Und Gott redet mit ihm. Er versteckt sich nicht. Er sagt nicht, ja, dann muss ich dich leider allein lassen, sondern er redet. Und dann, als er das getan hat, er kommt Gott wieder. Und dann heißt es, und nun verflucht seist du von dem Erdboden weg, der seinen Mund aufgetan hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir von nun an seine Kraft nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. So, und jetzt antwortet Kain in seinem Verständnis und Kain sprach, zu groß ist meine Strafe, um sie zu tragen. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Erdbodens vertrieben und ich werde verborgen sein vor deinem Angesicht und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und so weiter und so weiter. Und dann heißt es, und der Herr machte ein Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. Und Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Osten im Lande Not. So, hier wird uns beschrieben, dass Gott ihm sagt, ich strafe dich um deiner Willen, dass du jetzt schwer arbeiten musst, damit du über deine Vergänglichkeit nachdenkst, damit du über dein Leben nachdenkst. Soll es nicht mehr so leicht einfach sein, sondern du musst Mühe investieren, ja. Und Kain sagt, du hast mich gestraft, dass du mich von deinem Angesicht wegschickst. Hat Gott das gesagt? Hat er nicht. Aber Kain ist einfach von dem Angesicht des Herrn weggegangen, steht in der Elberfelder. Und also ist es nicht Gott, der eine Trennung bespricht, sondern der Mensch, der einfach aus der Gegenwart Gottes rausgeht und sein Bewusstsein löscht, dass es einen Gott gibt und einfach so tut, als gäbe es keinen. Das ist der biblische Befund, auch schon im Alten Testament. Also Gott ist auch bei dem Ungläubigen. Gott ist bei jedem Menschen. Gott bewahrt Menschen, die nicht an ihn glauben, oder? Also als ich nicht an ihn geglaubt habe, hat Gott mich so bewahrt, dass ich dann angefangen habe, an ihn zu glauben. Ja, als mein Auto von alleine gebremst hat, damals in Korbach. Und ich mir das nicht erklären konnte, weil ich kann es mir bis heute nicht erklären, außer dass Gott weiß, wie man Auto fährt. Und genau weiß, wo die Bremse ist. Und dann steht die Karre bei 70 km/h innerhalb von 2 Metern und du kannst dir das nicht erklären. Das hat Gott nicht als Belohnung für mich getan, sondern weil er bei dem Ungläubigen ist, weil er interessiert ist an Menschen. Gott redet sehr viel zu Ungläubigen, aber sie wollen halt nicht hören. Im Psalm 139 könnte man jetzt komplett lesen, aber ich lese mal die ersten 12 Verse tatsächlich. Von David, ein Psalm. Wer war David? Er war ein Prophet. David wird ein Prophet genannt, sagt Petrus in der Apostelgeschichte. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, du bist auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich am äußersten Ende des Meeres nieder, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Das ist, was David als nicht wiedergeborener Mensch, als Sünder, Mörder, alles Mögliche hat er auf dem Kerbholz. Und das sagt er, er kann vor Gott nicht fliehen, er kommt nicht weg. Was David hier sagt ist, der Mensch kann nicht von Gott getrennt werden. Das ist nicht möglich. Weil wir leben in Gott. Es gibt keinen Bereich, wo Gott nicht ist. Es gibt keinen Bereich, der gottlos ist, in dem Sinne, dass Gott dann nicht mehr hinkommt. Es gibt keine Trennung des Menschen von Gott, sondern es gibt nur, dass der Mensch ihn nicht mehr wahrnimmt, dass sein Sinn verblendet ist. Das sagt Paulus im Korintherbrief, ja, dass der Feind des Menschen eine Decke da drauf gelegt hat, ja, dass sie den Lichtglanz der Erkenntnis Gottes nicht mehr wahrnehmen. Das ist uns passiert als Menschen. Aber Gott, habe ich gerade letzten Sonntag darüber gesprochen, ne? Gott ist jemand, der Vorhänge wegzieht. Es ist einer seiner Hauptmerkmale, zu offenbaren. Er wird uns nämlich der Geist der Erkenntnis und der Geist der Offenbarung genannt, mehrfach im Alten Testament. Das heißt, eine seiner Kernkompetenzen ist, sich dem Menschen zu zeigen, obwohl der Mensch die Sinne gar nicht hat, ihn wahrzunehmen. Weiß nicht, wie er das macht. Bei mir war es durchs Auto, bei anderen spricht er oder irgendwas. Sie nehmen etwas wahr. Durch die Schöpfung nehmen wir Dinge wahr. Aber der Mensch ist nicht von Gott getrennt. Und das Gute daran ist, wenn du jetzt als Christen Fehler gemacht hast, dann hat das mit der Gegenwart Gottes überhaupt gar nichts zu tun. Und manchmal hört man auch sowas, ja, wenn wir den Heiligen Geist betrüben, dann zieht er sich zurück. Glaubst du, dass ich das nicht glaube? Sondern ich glaube, dass dann unsere Fähigkeit, ihn wahrzunehmen, zurückgeht. Aber Gott immer noch genauso da ist. Weil das wäre echt ein anstrengendes Leben, wenn du immer gucken musst, dass du Gott nicht verkraulst. Dass du nichts machst, dass er sich zurückzieht. So, das ist ein brutales Konzept, oder? Wenn du denkst, ja, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann zieht Gott sich zurück. Wo steht das denn? Die Bibelstelle gibt es nicht. Gott ist immer präsent. Für dich nicht immer wahrnehmbar. Das ändert sich übrigens nach der Auferstehung. Dann wirst du keine Sekunde mehr haben, wo du Gott nicht spürst. Das wird cool. Das wird auch anstrengend nicht, weil der Körper kann es ja aushalten. Aber also ich stelle mir vor, das ist ja ein einziger Rausch. In der Gegenwart Gottes, ja. Also Freude, die Fülle, das kannst du gar nicht aushalten, oder? Ich glaube, wir werden lachen, lachen, lachen. Und vielleicht gibt es auch Tränen gibt es nicht mehr, ne? Sagt die Offenbarung. Er wischt alle Tränen ab, also gibt es auch keine Freudentränen mehr. Okay, die werden mir nicht fehlen, muss ich ehrlich sagen. Weil es kostet immer so viele Tempotaschentücher, die Augen wieder trocken zu machen. Ja? Das geht ganz schön ins Geld. Ne? Nein. Geld gibt es dann auch nicht mehr, genau. Aber die Gegenwart Gottes ist nicht von deiner Leistung abhängig. Sie ist keine Belohnung für die besonders Guten, für diejenigen, die alles richtig machen und dann kommt die Salbung. Sondern die Gegenwart Gottes ist immer manifest da, aber wir nehmen es nicht immer wahr. Und das ist ein viel leichteres Konzept, so durchs Leben zu gehen und sagen, egal, auch wenn ich was falsch mache, die Gegenwart Gottes ist auf mir, sie ist da. Und die Salbung Gottes ist auch da. Und na klar, überführt er mich, wenn ich was falsch gemacht habe und ich bekenne es und ich kehre um, denke um und gehe dann wieder, lass mich auch reinigen. Das ist keine Frage, aber die Gegenwart Gottes ist trotzdem da. Wisst ihr, dass ich habe tatsächlich mal eine Predigt gehalten und da ging es mir so schlecht, da habe ich mir vorher einen Schnaps reingefahren. Und dann habe ich gemerkt, oh, wir haben lange nichts gegessen. Und dann habe ich angefangen zu predigen. Ich persönlich weiß von dieser Predigt echt gar nichts mehr. Das war ein schlimmer Zustand, als mein Vater damals starb. Ich bin auf dem Weg vom Hospiz direkt zum Predigen gefahren und ich habe gesagt, ich muss einfach mal runterkommen. Und habe ich mir das so einen Schnaps gedreht. Du kannst auf so doofe Ideen kommen, ja. Als Prediger Schnaps saufen, ne? Das geht eigentlich gar nicht, ne. Ich weiß, wie gesagt, überhaupt nicht mehr, was ich erzählt habe. Was die Leute aber gesagt haben, ist, dass sie Durchbrüche in ihrem Leben gekriegt haben. Ja, wirklich, dass wirklich Offenbarung kam. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber die Salbung war trotzdem da. Ich bin aufgestanden damals. Ich habe über Beschneidung gelehrt. Standard-Teaching von mir. Und habe einfach angefangen zu sprechen. Ich weiß nichts mehr von diesem Abend. Außer, dass die Leute gesagt haben, es war unfassbar gut. Und das ist, die Salbung ist trotzdem da, auch wenn du so einen Scheiß baust. Ja. Ich meine, ich war ja nicht total besoffen, ich bin ja mit dem Auto sogar bis da runtergefahren. So war es ja auch nicht, aber das ist eigentlich nicht, wie man es macht. Ne? Also, ja. Vielleicht nach dem Predigen, wenn es mal gut war, dann kannst du ja auch mal ein Schnäpschen reinfahren. Aber als Prediger auf der Kanzel schon mit Schnapsfahne, ist nicht gut, ne? Oder? Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Eindeutige Bibelstelle, ne? Es gibt nichts, was es gibt, was nicht in Gott ist. Das sagt der Kolosserbrief hier. Alles ist in ihm geschaffen Und das griechische Wort für in ist en, wird das geschrieben, en. Und das hat zwei Bedeutungen. Es heißt einmal in und es heißt aber auch durch. Und erklären tue ich das immer, das Prinzip in Gott zu leben ist so wie schwimmen. Du schwimmst im Wasser, du schwimmst aber auch durch das Wasser. Das Wasser trägt dich. Und so ist das Leben mit Gott. Du bist in Gott und du lebst durch Gott. Gott ist derjenige, der alles bewirkt. Hier sind sogar Fürstentümer und Gewalten sind in ihm und einige davon sind gefallen und sie sind trotzdem in ihm. Das ist doch krass, oder? Ich meine, er wird sie irgendwann sicherlich rauskicken oder wie auch immer das macht, weiß ich nicht. Aber es gibt es nicht, dass Gott nicht da ist. Bin auch schon gleich fertig, das ist cool, ne? So kurz habe ich noch nie gepredigt. Ne? Als Paulus auf dem Areopag den Athenern predigt, da sagt er zu ihnen, der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Und dann sagt er, und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchte. Und doch ist er jedem Einzelnen von uns nicht fern. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Paulus war in diesem Augenblick die einzig wiedergeborene Person in Athen, die da stand. Und er spricht von wir. Also meint er nicht nur sich, sondern er meint alle Menschen. Er sagt, wir leben und weben in ihm. Also, dass wir von Gott jemals getrennt würden, das ist echt ein fieses Gerücht. Weil dann tust du dich so schwer, in der Gegenwart Gottes zu leben, weil du dir nicht sicher sein kannst, ob er jetzt da ist oder ob er vielleicht gerade mal Päuschen macht. Aber Gott macht keine Pause, er ist die ganze Zeit um dich rum. Er ist die ganze Zeit in dir. Alles in dir lebt und webt durch seine Kraft, durch den Heiligen Geist. Du kannst die idiotischsten Sachen machen und du bist nicht von Gott trennbar. Gott wird in dir sein, du lebst durch ihn. Solange du dich angucken kannst und solange du siehst, bewegt sich, knackt manchmal ein bisschen, aber ist noch Leben drin, weißt du, dass du in Gott bist. Weißt du, dass Gott da ist? Weil die Bibel sagt uns, wir leben und weben in ihm. Also ist, dass ich hier mich bewegen kann, ist der Beweis, dass Gott jetzt hier ist. Weil ich sonst mich gar nicht bewegen könnte. Weil ich bin belebt durch den Geist Gottes. So, das heißt nicht, dass es nicht sowas gibt, wie Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als durch mich. Das bedeutet aber nicht, niemand kommt zu Gott, sondern niemand kommt zu einem Vater, es sei denn, er wird ein Sohn. Ja, das heißt nicht, dass Gott weit weg ist und Jesus jetzt irgendwie so eine Brücke hergestellt hat, damit wir wieder zu Gott zurückkommen. Jeder Mensch kann jederzeit Gott ansprechen. Gott ist immer ansprechbar für jeden Menschen. Und wenn er gerade in Russland im Schützengraben liegt und auf Ukrainer schießt, ist Gott trotzdem da. Und dieser Mensch kann jederzeit sich an seinen Schöpfer wenden und kann ihn ansprechen und Gott wird ihm antworten und Gott wird handeln. Es ist der Mensch, der in so einer Gottesferne lebt, aber nicht, dass Gott ihn durch die Sünde jetzt von sich abgetrennt hat. Das ist so fies, wenn du das Konzept übernimmst, dann ist das so dualistisch. Ja? Dann gibt es Bereiche, da ist Gott und es gibt Bereiche, da ist Gott nicht. Und dann fühlst du dich schlecht, weil ja, du fühlst dich überhaupt manchmal schlecht. Aber es ändert nichts an der Realität, dass Gott gerade da ist. Und dass die Salbung auf dir ruht. Der Geist Gottes ruht auf den Menschen. Der hat Ruhe gefunden und er bleibt. Und er geht nicht und kommt und geht wieder. Ey, dann wüsste ich ja nie, ist er jetzt da oder ist er jetzt gerade mal ums Eck? Kommt er gleich wieder? Das ist doch schlimm, oder? So So, wenn du so ein Konzept hast, Sünde trennt von Gott, ja, vielleicht habe ich gerade gesündigt, ich habe es noch gar nicht gemerkt, gerade einen Fehler gemacht, ich will das ja gar nicht. Aber vielleicht habe ich gerade irgendwie was nicht Gutes ausgesprochen, ist mir gar nicht so bewusst in dem Augenblick. Ist dann die Gegenwart Gottes schon weg? Nee, Leute, sie bleibt. Und die Gegenwart Gottes ist das, was dich dann überführt und dich daran erinnert, dass du hier gerade unfreundlich gesprochen hast. Und dass du es bitte jetzt deinem Arbeitskollegen dann nochmal auf eine schönere Art und Weise sagst und dich bei ihm herzlich entschuldigst, dass du ihn da richtig angekauzt hast oder sowas. Aber das ist, die Gegenwart Gottes ist nicht die Belohnung für die besonders Gesalbten, für die besonderen Leute, für die, die alles richtig tun. Die Gegenwart Gottes ist etwas, was in der Schöpfung ist und sie bleibt. Seid ihr noch da? Ja. Zweite Korinther 4, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das ist passiert. Menschen nehmen Gott nicht wahr, obwohl er da ist. Das ist krass, ne? 90er Jahre so, da war ja manchmal, da bist du in Kassel dann zum Herrlichkeitsabend gegangen und da war echt eine voll fette Salbung. Also ich weiß noch einmal, da hat Hartwig Henkel, glaube ich, hatte Sonntag gepredigt und ich bin Dienstag in Akazienweg da in das alte Gemeindegebäude reingegangen und ich habe immer so in der zweiten Reihe gesessen und wollte zu meinem üblichen Platz, ja, ich bin jetzt keiner, der so Standardplätze hat, aber das manchmal macht man es ja so und ich bin richtig bong, oh, hier ist Gegenwart Gottes. Hier nicht mehr wahrnehmbar. Jetzt ist er wieder wahrnehmbar. War die Gegenwart Gottes jetzt nur da? Nein, aber da hat er irgendwie einen Raum geschaffen, das zu offenbaren. Und hier ist dieser Raum irgendwie nicht mehr. Das ist von Gott ausgegangen, ja? Vorhang weggezogen. Ich bin einmal in den Gottesdienst gegangen und da hat es mich direkt vorne geschmissen. Ich bin nach vorne gegangen, wir hatten Vorgebet immer abends um 18 Uhr dienstags und ich wollte einfach nur da vorne hin, wo wir dann immer gestanden haben zum Beten und ich laufe, durch die Reihen und plötzlich hat es mich umgeworfen. Gegenwart Gottes, ja. Gott war aber auch draußen, er war auch in meinem Auto, er war auch auf mir, aber hier hat er einen Raum gehabt, hat sich vorgenommen, ab hier mache ich es wahrnehmbar, für den Menschen mal besonders, aber er war auch außerhalb, Gott ist überall. Und hat es mich echt rumgeworfen. Einmal bin ich über eine ganze Stuhlreihe geflogen und habe hinter mir die ganzen Reihen umgeworfen. Das war ja gefliest im Akazienweg, Holzstühle. Es hat einen Sound gemacht. Unfassbar, ja. Ich bin da wirklich, bin richtig abgehoben und da, wusch, Pastor sagte nur, oh, das war mächtig. So, das tut Gott, aber das heißt nicht, dass da dann die Gegenwart Gottes da ist und außerhalb ist sie nicht, sondern ihr habt das ja auch erlebt, Ausgießung des Heiligen Geistes. Ist er jetzt neu gekommen? Nee, ist nicht neu gekommen, er war die ganze Zeit da. Der Heilige Geist auch an Pfingsten ist ja nicht auf eine Art gekommen, ist jetzt war er plötzlich da, sondern jetzt hat er den Menschen mit sich verbunden. Das ist an Pfingsten passiert. Die Ausgießung des Heiligen Geistes heißt, dass Gott jetzt den Menschen nimmt und in sich hinein nimmt, in Christus. Also nochmal in eine andere Art von seiner Herrlichkeit. Aber der Heilige Geist sagt David im Psalm 139, ist überall, du kannst vor ihm nicht fliehen. Er sagt einmal, hey, ich kann nicht vom Heiligen Geist fliehen. Das ist doch ein gutes Konzept, oder? Du kannst nichts so falsch machen, dass Gott nicht mehr bei dir ist. Ich finde das richtig krass. Du kannst alles falsch machen und haust eine Predigt raus, wo die Leute sagen, ich habe einen Durchbruch in meinem Leben. Ich habe eine richtige Offenbarung gekriegt. Und du sagst, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Gott hat es getan. Seid ihr immer noch da?
Ja.
Ich bin jetzt gleich weg. Dann sagt Paulus den Athenern auch noch, also den Ungläubigen, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Das ist auch ein krasser Satz, ne? Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst oder Erfindung. Paulus geht sogar noch weiter, er sagt, der Mensch ist göttlichen Geschlechts und das sagt er zu Unerretteten. Das ist unerhört. Das darf man nicht predigen, Paulus. Du musst denen sagen, dass sie von Gott getrennt sind. Aber hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ihr seid göttlichen Geschlechts. Wir, sagt er wieder, und er war da alleine. Es wird uns jedenfalls nicht berichtet, dass noch jemand dabei war, sondern er hat in der Stadt auf die Brüder gewartet. Also er war alleine und er hat den Leuten dort gesagt, wir sind göttlichen Geschlechts und Gott ist immer da und wir leben und weben in ihm. Und die können damit nichts anfangen mit dieser Info. Die können nicht sagen, ah, ich will das an meinem Herzen ergreifen, weil sie brauchen die Errettung. Aber Geist Gottes ist in ihnen, um sie herum, redet, manifestiert sich. Sie merken es nicht. Das ist echt krass. Jetzt guck mal deine Familienangehörigen, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, wie auch immer, mal durch diese Brille an. Guck einfach mal und sag, ey, die Gegenwart Gottes ist auf diesen Menschen. Und er merkt es nicht. Das ist ein ganz anderer Blick auf Menschen. Das ist ein ganz anderes Herangehen. Weil du kannst diesen Menschen jetzt nicht sagen, ah, du stufst ihn ab, er ist so und so ungläubig und was der immer macht und der hört so komische Musik. Und das kannst du alles nicht mehr. Wenn du verstehst, dass dieser Mensch in Gott getaucht ist, dann wirst du ihn nicht mehr beleidigen können. Dann wirst du ihn auch nicht mehr kritisieren können. Dann wirst du auch nicht mehr irgendwie sagen, der nervt. Jesus sagte, wenn du zu deinem Bruder du nah sagst, dann bist du für immer schuldig. Das ist echt, Gott hat eine ganz andere Sicht auf Menschen, auch wenn sie unerrettet sind, wenn sie noch nicht an ihn glauben, ist die gleiche Liebe. Weil durch diese Liebe sind doch Menschen überhaupt erst zum Glauben gekommen. Es gab doch vorher gar keinen Glauben, es gab keine Erlösung. Das ist alles von Gott ausgegangen. Und da steht jedem Menschen zur Verfügung. Der übelste Nachbar, der bei dir wohnt, lebt und webt in Gott. Und dann hast du einen ganz anderen Blick auf Menschheit und auf diese Themen. Dann verstehst du auch im Iran diese Sachen, sie passieren in Gott. Du sagst, Gott, wie hältst du das aus? Ich kann es mir nicht erklären. Ich glaube, Gott hat unfassbare Schmerzen, aber er ist auch unfassbar solide, das auszuhalten. Aber es lässt ihn auf keinen Fall kalt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch was der Ukraine ist oder was Grönland vielleicht bald bevorsteht. Das ist, passiert alles in Gott, in der Gegenwart Gottes. Das ist unfassbar eigentlich, oder? In der Gegenwart Gottes bringen sich Menschen gegenseitig um. Warum? Weil sie nicht verstehen, dass sie in der Gegenwart Gottes sind. Und das ist ein ganz anderer Blick auf das Leben und auf die Menschen. Und du kriegst eine ganz andere Wertschätzung, wenn du mal über die Leute nachdenkst und sagst, ey, der lebt in Gott. Und er ist verblendet, er sieht es nicht. Aber ihm stehen die gleichen Sachen eigentlich zur Verfügung. Er könnte einfach sagen, ja, ich nehme das, ich lebe darin. Gott sei mein Herr, bumm, das ist alles. Das ist eine krasse Botschaft eigentlich, wenn wir uns das mal so klar machen. Und ich bin tatsächlich jetzt schon fertig, aber ich bete noch kurz. Ich bete aber nicht. Genau, ich bete noch eine halbe Stunde jetzt, genau. Herr, wir danken dir für das ganz Simple. Deines Wortes, Herr, dass Sünde uns nicht von dir trennt. Es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, den Menschen von Gott zu trennen. Herr, sondern Menschen nehmen dich nicht wahr, sie sehen dich nicht, sie verkennen dich, sie denken falsch über dich und doch bist du da. Herr, und die Wahrheit ist, dass der Mensch von deinem Angesicht flieht, aber du immer hinterher, du immer dabei. Du wohnst auch im Land der Not bei Kain, auch dort war deine Gegenwart. Herr, und wir zerstören jetzt diese ganzen Gedanken, die sich in unserer Seele, in unserem Herzen aufgebaut haben, durch einfach diesen Satz, dass Sünde den Menschen von Gott trennt. Wir zerstören das jetzt und wir sagen, die Wahrheit soll bekannt werden. Es soll in unserem Herzen etwas passieren, dass wir die Gegenwart Gottes stärker wahrnehmen, weil wir nicht mehr denken, sie kommt und geht. Herr, wir wollen mehr von deiner Gegenwart erleben, erkennen, darin leben, Herr, und manifestiert haben, Herr. Und das hat was mit unseren Sinnen zu tun und nicht mit deinem Kommen und Gehen. Danke, Herr, du bist in der Menschheit und du liebst Menschen und du hast in deinem Herzen nichts gegen Menschen und du lässt nicht zu, dass Menschen getrennt werden von dir, weil dann können sie nicht mehr weiterleben. Sondern du bist bei jedem Menschen, Herr, bei unserem Nachbarn, an dem auf der Bushaltestelle, Herr, Engel, Kräfte, Mächte und Gewalten, alles um jeden Menschen drumherum. Jederzeit in der Lage und willens einzugreifen und zu retten und zu helfen und zu versorgen und Frieden zu schaffen, Herr. Herr, wir rufen wirklich aus, dein Reich komme, Herr. Wir wollen, dass wirklich Menschen sich dir zuwenden und merken, oh, das ist ja, Gott war die ganze Zeit da. Ich, Esel, habe so viele Jahre meines Lebens vergeudet. Warum habe ich nicht in dieser Gegenwart gelebt? Herr, wir beten, dass du uns hilfst, Herr, unsere Nachbarn, unsere Familienangehörigen, unsere Kollegen, wen auch immer, durch diese Brille zu sehen, Herr, dass sie in dir leben und weben und dass sie göttlichen Geschlecht sind. Herr, wir wollen ein ganz anderes Menschenbild haben als das, was fromme Menschen aufgerichtet haben, dass der Mensch klein und niedrig ist und schmuddelig und von Gott getrennt. Herr, das ist nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist, dass du im Menschen wohnst und dass der Mensch an sich göttlichen Geschlechts ist, Herr. Danke, Herr. Und wir richten das wirklich auf, eine stärkere Erkenntnis, eine stärkere Wahrnehmung deiner Gegenwart. Und ein Leben wirklich mit dir zusammen, auch wenn wir einen Fehler gemacht haben, du bleibst. Du bist da, das Blut Jesu ist ein für alle Mal geflossen. Und es ist Vergebung für jeden Augenblick, aber deine Gegenwart geht nicht mehr weg. Danke, Herr. Amen. Amen.
Das Rote? Nee, muss man erst eintrinken.